es hat irgendwie nicht so ganz sollen sein gegen den, so fühlt es manchmal für sich für mich an, Lieblingsgegner von Werder Bremen. man hat 2-1 verloren in langer Zeit, in Überzahl gegen Borussia Dortmund. Niklas Füllkrug hat nicht getroffen gegen seinen Ex-Verein. Jin Ma hat getroffen gegen seinen Ex-Verein. Marvin Ducksch hat gegen seinen Lieblingsverein nicht getroffen. Wen ich digital wieder getroffen habe, ist Matthias Althoff.
Hallo Lars Niever, ich freue mich auch sehr, dass wir uns digital wieder treffen können. Würde mich aber ein bisschen mehr freuen, wenn wir über mehr als 0 Punkte reden könnten. Dem sollte aber nicht so sein, ne? Man hat es irgendwie nicht hinbekommen, aus der Überzahl was zu machen. Man war dann doch nicht so brandgefährlich. Und ich habe auch das, was du meintest, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man immer so gegen Dortmund eigentlich voll geil ist, wollte aber mal nachgucken. Ich habe das irgendwie irgendwo gelesen, dass man, die letzten 7 Bundesliga-Heimspiele konnte man gegen den BVB nicht gewinnen. Cool. 2 Remis, 5 Niederlagen. Aber es fühlt sich tatsächlich irgendwie so an. Aber natürlich gab es halt die Pokalsiege im Achtelfinale dann, wo Bittencourt dieses schöne Distanzschusstor gemacht hat. Gab natürlich noch dann diese ganzen Auswärtssiege in Dortmund, ne, mit dem krassen 2-3, mit den 3 Toren in 6 Minuten, dieses geile Pokalspiel, deswegen fühlt es für mich sich auch so an. Und ich war richtig überrascht, als ich dann auf der Twitter-Seite vom Worum das gelesen habe mit dieser Statistik, dass man es halt lange nicht mehr gegen Dortmund zu Hause in der Bundesliga gewinnen konnte. Ja, war irgendwie mehr drin. Auch wenn es wieder so ein Spiel ist, wo man, weiß, hätte mir vorher jemand gesagt, wir verlieren nur 2-1 gegen Dortmund, wäre ich so gewesen, na, schade, aber okay. Im Nachhinein und mit so einem Spielverlauf, mit der Überzahl, war es dann doch irgendwie, also war ich am Ende doch sehr, sehr frustriert über diese Niederlage. Und freue mich sehr, dass wir jetzt aufarbeiten können und dass es mir danach viel besser geht, weil du mir sagen wirst, warum das alles gar nicht so schlimm ist.
Naja, das ist einfach das Argument ist ja schon, es ist halt Borussia Dortmund. Champions League Aspirant Werder Bremen sollte sich darauf besinnen, glücklich zu sein, nicht in Abstiegsnöte zu geraten. Und damit ist auch eigentlich die Folge auch schon durch.
Vollzeit. Ja. Ja, das kann ich leider auch so akzeptieren auf irgendeine Art. Es ist halt wirklich schade, dass man aus dieser Überzahl so wenig gemacht hat, dass die, ja, irgendwie das, Entschuldigung, dass man, ich fand, es wirkte so wie ein Spiel, man hätte auch noch eine dritte Halbzeit spielen können und es wäre trotzdem nicht viel rumgekommen. Also ich fand selbst die paar Chancen, die wir hatten. Es gab, glaube ich, einen guten Abschluss von Weiser, einen relativ knappen von Ducksch, aber so richtig super zwingend fand ich es dann doch nicht. Was natürlich auch klar an der individuellen Klasse von Dortmund liegt, aber so richtig, so, ich hatte das Gefühl, man wollte es irgendwie nicht so sehr. Es fehlte so ein bisschen dieses so, was, ich glaube, Werner hat das mal gesagt, dass man halt in solchen Spielen immer alle 100% geben müssen, am besten sogar noch ein bisschen mehr, um sowas halt zu gewinnen. Ich hatte das Gefühl, das war eher so, und wir sind alle bei so 95%. Das reicht dann halt nicht. So, das fand ich dann einfach irgendwie einfach sehr, sehr ernüchternd im Endeffekt. Bin dann aber andersrum halt froh, was du meintest, halt auch wegen dieser Abstiegssorgen. Wenn man auf die Tabelle guckt, finde ich sehr überraschend, wie viele grüne Punkte oben sind, wie viele rote Punkte unten sind. mit dem 10. Tabellenplatz Werder Bremen hat keiner bis hinten zur 18 in Darmstadt gewinnen können an diesem Wochenende. Deswegen bleiben die Ränge auf die Abstände auf die direkten Abstiegsplätze zumindest gleich. Köln hat einen Unentschieden irgendwie geholt gegen Gladbach. Deswegen ist da zumindest ein Punkt auf die Relegationsplätze geringer geworden, aber man muss zumindest noch nicht so super drastisch nach unten gucken. Auch ganz groß, auch wenn ich vorhin habe ich die Sportschau-Studio irgendwie was Highlights mir angeschaut. Und da hat der Kommentator auch gesagt, dass sich Werder Bremen diese Saison jetzt nicht mehr um den Abstieg irgendwie kümmern muss. Und da war ich so, das möchte ich irgendwie noch nicht hören bei neun zu bleibenden Spieltagen. Aber da habe ich schon so ganz kurz zusammengezuckt und dachte mir so, so ganz sicher bin ich mir gerade nicht bei der Spielweise, die wir haben.
Es gibt ja auch, ich habe schon so bei Twitter auch ein paar Tweets gesehen und manchmal geht es mir auch so, dass ich so ein bisschen Flashbacks habe an die Abstiegssaison, wo es nämlich auch mal darum ging, man hat nicht nur gesagt, hey, das mit dem Abstieg, die Sorgen ist man jetzt los, man hat es geschafft nach dieser berühmt-berüchtigte Artikel, sondern man hat auch so ein bisschen von Europa gesprochen und wir wollen da jetzt mal angreifen, die Stars, und genau dieselben Sätze sind jetzt auch gefallen. Deshalb muss auch ich daran denken ein bisschen, aber also auch Stand jetzt hat man noch 12 Punkte Abstand, aber man ist auch erst bei 30, also 6 Punkte dürfen gerne eintrudeln, und ich habe schon so ein bisschen aufs nächste Spiel gelurrt, wo wir natürlich noch gar nicht hinwollen, gedanklich in dieser Folge, aber gegen Union Berlin muss halt nicht ein Dreier her.
Ja, das ist eigentlich relativ einfach, ne?
Ja, genau.
So langsam muss es halt wieder kommen, ja.
Was dabei helfen würde, wären zum Beispiel gute Standards, denn offensiv läuft einiges nicht. Vielleicht finden wir ja noch positive Dinge, aber ich glaube, man muss ja auch festhalten, dass man auch in dieser guten Phase, die dafür gesorgt hat, dass man plötzlich irgendwie an Europa denken musste, jetzt, man hat zwar immer mal wieder getroffen, also wir wollen mal einfach in diesem Jahr anfangen bei den Pflichtspielen. Man hat immer einmal getroffen und mit ein bisschen Glück, zum Beispiel gegen Freiburg? hat man dreimal getroffen und ansonsten gab es halt nicht mehr Treffer. Das heißt, das war aber ja allen klar, dass diese gute Serie oder diese Punktewelle, die da auf einen zugeschwappt ist, vor allem auf einer sehr guten Defensive beruhte, die natürlich durch viel Verletzungssorgen jetzt gerade auch ordentlich und auch wieder, man dachte ja vielleicht mit Starks Rückkehr, da könnte wieder ein bisschen Kontinuität reinkommen, aber er fällt jetzt für 6 Wochen aus. Richtig, richtig bitter. Genau, die stabile oder die, sagen wir so, die Kontinuität was das Personal angeht, die hat man verloren in der Defensive. Man darf, glaube ich, gegen Dortmund auch mal 2 Treffer kassieren. Vielleicht kann man drüber reden, ob es ausgerechnet diese Art von Treffer gewesen sein muss. Aber offensiv mangelt es gerade so ein bisschen. Auch man alle wünschen sich so ein bisschen mehr Kreativität, dass man zu klaren Torchancen kommt, wie du gerade gesagt hast, dass es eben auch gegen Dortmund jetzt nicht so ganz zwingend war. Genau, deshalb könnten helfen, worauf wollte ich hinaus, wären gute Standards, die auch mal funktionieren. Denn funktionierende Ecken sind bei Werder ja Mangelware. Wir können wieder 10.000 Mal drüber diskutieren, ob Marvin Ducksch jetzt weiterhin Ecken schießen sollte. Aber ich war sehr überrascht, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Zu Beginn des Spiels hat man sehr klar bei, ich glaube, es war dann direkt die erste Ecke, erkannt, dass man eine Eckenvariante hatte, bei der am Ende Weiser zum Schuss kam. Der Abschluss hat dann ist offensichtlich nicht ins Tor gegangen, aber es war eigentlich sehr gefährlich, man hat sich was überlegt. Später gab es auch nochmal einen Freistoß, den Ducksch überraschend so halb kurz gespielt hat. Ich glaube, Ste oder so ist da rausgerannt. Ich glaube, daraus ist am Ende dann eine sehr gute Chance wieder für Weiser geworden, aber eher durch Slapstick. Auf jeden Fall war auch das eine Variante. Und ansonsten, wenn wir jetzt ganz grob über Standards noch reden wollen, hatte Ducksch ja auch endlich mal wieder 2 richtig gute Freistoßpositionen gehabt. Einmal Kobel gehalten, den er vielleicht nicht unbedingt hätte halten müssen, also vielleicht wäre er nicht reingegangen, vielleicht aber schon. Den anderen hat er leider voll hat er nicht über die Mauer bekommen. Und das war das war ja eine perfekte Position, hat Woltemade auch perfekt rausgeholt. Ich wollte gerade nur darauf hinaus, man scheint sich, ich finde zumindest mindestens diese eine Ecke und der Freistoß deuten darauf hin, dass man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, darüber vielleicht auch mal zum Torerfolg zu kommen. Ich hoffe, das tut man weiterhin, weil das in meiner Wahrnehmung echt eine krasse Schwäche von Werder ist und vielleicht findet Ducksch auch ein bisschen wieder seinen Freistoß können oder Glück, wie man auch immer das auslegen will.
Ja, er hat jetzt auch, habe ich vorhin noch gesehen, 4 Spiele lang nicht getroffen und ja, wurde ja auch ziemlich kritisiert, auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim, und mich hat so ein bisschen mich hat es ein bisschen gefreut, dass die Vorlage ja von ihm auch kam, dass das so ein extrem, also die Vorvorlage, sag ich mal, und dass er zumindest auch zu einem guten Abschluss gekommen ist und dass man halt wirklich ein bisschen Veränderung sieht. Das, was du schon meintest, so ich habe wirklich keine Lust drauf, dass ich jedes Mal bei jeder Ecke und bei jedem Freischuss schon so abwinke. Ich möchte irgendwie wieder so eine Gefahr haben und so ein bisschen was rausgespielteres. Ich denke da sehr oft immer an dieses Spiel gegen Schalke in der zweiten Liga, wo wir, glaube ich, war es auswärts auf Schalke in Gelsenkirchen, wo wir zwei Ecken praktisch kurz gespielt haben und daraus irgendwie Tore gemacht haben. Es war so zum ersten Mal, dass man irgendwie anders eine Ecke tritt und plötzlich werden daraus Tore. Und ich denke mir schon manchmal mittlerweile, ob die Gegner, wenn die in so eine Analyse gehen, schon denken sich, okay, wenn der Duxchi da antritt, da müssen wir uns nur so halb gar hinstellen, weißt du? Weil auch jedes Mal ja bei den Freistößen ja auch Jung hingeht oder, also zumindest meistens, glaube ich, geht Jung auch noch irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand regelmäßig da hingeht, aber bei ihm denke ich das halt immer. Denke ich mir doch, der wird doch halt never ever irgendwas schießen. Und ich freue mich sehr für diesen einen Moment, wo halt alle, 100% der Leute, damit rechnen, dass Duxch den irgendwie schießt und macht Jung damit irgendwas richtig Geiles. So einfach nur, weil ich mal ein bisschen Abwechslung haben möchte und nicht schon so pessimistisch an die ganzen Situationen rangehen möchte. Aber mir fehlt trotzdem immer noch so ein bisschen das Gewolltere und das Gefährlichere daran. Ja. So, dass man da wirklich weiß, ah, der ist es halt so und da, der kann das eigentlich auch besser. So, der hat ja eigentlich einen guten Fuß. So, und gerade dieses Reinschlänzen, das wissen wir, dass er das irgendwie kann. Aber ich glaube, dem wird echt ein Treffer nochmal richtig gut tun und ja. Vielleicht habt ihr dann gegen Union mit der noch ausgeklügelteren Variante irgendwie.
Ja, also wenn wir jetzt gerade Duxch thematisieren, fand ich der Pass, der das Anschlusstor ermöglicht hat, der war ja absolut erste Sahne.
Ja.
Und da habe ich nämlich auch, also ich habe erst heute Morgen in den Highlights dann so richtig gecheckt, dass es Duxch war, weil ich während des Spiels keinen Ton an hatte. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, das ist Agu steht weiter vorne, das müsste doch eigentlich Jung sein, aber Jung würde den nicht mit rechts spielen. Wer war denn das? Das ergibt keinen Sinn. Und ich frage mich auch immer noch, weil die Highlights geben das halt nicht her, wie Duxch auf der Position in dem Moment gelandet ist. Ich würde gerne die Minuten vorher so eine Duxch-Cam haben. Aber wie geil ist das trotzdem, weil er damit. Also ich habe dann direkt gedacht, man müsste ihn noch viel mehr wieder in die Position bringen, weniger in die Abschlussposition, denn er glänzt doch eigentlich wirklich mit seinem Spielwitz, so mit solchen Pässen, dass er andere in Position bringt. Das ist neben Schlenzen seine große Qualität. Vielleicht war er in den letzten Wochen auch zu oft in der Abschlusssituation einfach, dass er muss wieder mehr der Spielmacher werden. Und dann kommen vielleicht auch so geile Aktionen dabei rum. Das war so ein bisschen Gedanke, an dem ich, dessen Umsetzung nicht interessiert wäre.
Ich hatte tatsächlich, ich habe es auch im Stadion gar nicht gesehen, dass er es war und auch erst in den Highlights das gerade gesehen, weil ich so überrascht war, als der Kommentator meinte, was für ein großartiger Pass von Duxch das war. Und dann habe ich halt auch zurückgespielt, dachte mir so, wie Duxch, was macht er denn da hinten ganz? Und hatte aus einem gegebenen Anlass auch den gleichen Gedanken, warum denn das nicht der Fall ist, weil natürlich dann halt irgendwie so ein Spieler wie ein Füllkrug vorne halt fehlt. Und gerade dann habe ich so, er wurde ja auch vorm Spiel verabschiedet. Und dann war halt wirklich nur kurze Szene, kurz hier, danke, bla bla, also war auch überraschend kurz gehalten und Füllkrug nur einmal kurz so halb zur Kurve gegangen, einmal kurz applaudiert und dann wieder zurück, musste sich ja auch aufwärmen, so bla bla bla. Aber es wurden so Bilder gezeigt von seiner ersten Werder-Saison und von seiner letzten Werder-Saison so und das wurde ich schon so ein bisschen melancholisch und dachte mir so, ach, so ein geiler Zielstürmer, ist halt schon richtig nice. Und hab dann auch wiederum gedacht, ah geil, jetzt weißt du, ist dann, man spielt in Überzahl und dann bringt man halt, weißt du, in der gleichen Minute wird halt ein Füllkrug ausgewechselt in der 67. Und halt ein Kufen-Natzki eingewechselt, der halt ja schon so ein bisschen mehr dieser Zielstürmer hätte sein können. Das hat leider aber halt überhaupt nicht so gut funktioniert, ne? Und dass es halt irgendwie schade ist, dass man halt nicht diesen kongenialen Sturmpartner irgendwie hat, der dann dafür sorgt, dass Duxch auch was anstellen kann mit seinem guten Spielwitz und so. Ja, weil das fehlt halt irgendwie, ne? Dass er da jemanden hat, der die so besser abnehmen kann. Jinma ist dann vielleicht eher der dann halt über Tempo kommt und so. Und halt nicht der ist, der dann halt schon bereit steht, um halt einen guten Ball irgendwie anzunehmen. So auf die Art, wie es die hässlichen Vögel einst getan haben. Ja, fand ich dann in dem Moment halt irgendwie schade, dass ein Füllkrug ausgewechselt worden ist. Fand ich halt geil, dass er ausgewechselt worden ist, weil er halt komplett aus dem Spiel genommen worden ist. Aber halt dann auch irgendwie in dem Moment so ein bisschen melancholisch gewesen. Da dachte ich mir so, ach Mann, wenn der jetzt einfach zu uns rüber wechseln würde, das wär's.
Ja. Ich bin zumindest dahingehend erleichtert, dass alle paar Monate, letztens gab es wieder irgendein Gerücht, alle paar Monate ploppen ja irgendwelche Gerüchte auf. Und dann geht's also bezüglich, dass wer da an irgendwem interessiert ist. Und wenn da Stürme aufploppen, dann wirkt das zumindest erstmal immer so, als ob das so die Zielstürmer sind. Dass man das vielleicht bei Werder sogar erkannt hat und tatsächlich wieder auf einer Suche ist nach so jemandem.
Ja.
Ja, bin ich gespannt, was da die Zukunft bereithält. Aber ja, das fehlt zurzeit absolut. Wenn wir weiter an das Spiel denken, dann müssen wir leider daran denken, dass irgendwann das 1-0 gefallen ist. Und das war einigermaßen Der Kicker schrieb, glaube ich, was von Traumtor. Und ich fand's, das war jetzt das Letzte, woran ich gedacht habe, auch wenn es irgendwie so eine Art Fallrück- oder Seitverzieher war.
Ja. Ich habe tatsächlich ganz kurz vorm Tor noch gedacht, ich habe Malen irgendwo gesehen, dachte mir so, ach, irgendwie nervt er mich, dass der plötzlich irgendwie doch irgendwas kann. Und dann war es wirklich so 5 Minuten später, hat er dann getroffen. Ja, ist irgendwie so die, ich glaube, einzige Möglichkeit, wie er den Ball noch verwerten kann, macht das halt irgendwie gut. Aber ist natürlich einfach extrem viel Pech. Weiß ich nicht, ist einfach viel dabei. Das ist, glaube ich, ein Schuss, den man kriegt in den Highlights, glaube ich, hier auch keine irgendwie Zeitlupe, Nahaufnahme vom Schuss, der so gut geht. Ich finde, der Schuss hätte besser parierbar sein können. Ich glaube, der flattert nicht super viel. Und dann ist irgendwie halt, finde ich, sehr viel Pech dabei, dass ein Stark irgendwie vorbeispringt, weil Malen den natürlich gut hochnimmt. Agu leider also in halt wie vielen Fällen ist auf so engem Raum, ist da nicht doch noch irgendwie ein Fuß oder ein Knie irgendwie dagegen und schafft das irgendwie dann da nicht zu sein, dann ist es halt noch doppelt Pech, dass Zechi den Ball nicht besser abwehren kann und dann noch den durch die Beine bekommt. Ja, weiß ich nicht, wie oft dann wirklich so ein Tor genauso fällt, aber natürlich ist es dann Werder Bremen gegen das ein Tor genauso fällt.
Ich finde es ein bisschen auffällig, also erstmal die Aktion, die diese Chance überhaupt möglich macht, ist ja ein sehr geiler Laufweg von Brandt, den Süle dann erkennt. Mhm. Und dann ein bisschen schade finde ich, dass Agu und Jung beide die Aktion so als abgeschlossen betrachten durch den Schuss. Die bremsen halt ab und so, dass Malen dann so ein bisschen überhaupt am Ball kommt, muss man, glaube ich, auch sagen. Weil sonst könnten sie vielleicht die Lücke noch zumachen zwischen Tor und Malen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Und ansonsten ist halt, also gerade das Cetera, dass der Ball dann durch Ceteras Beine durchgeht, was für ein scheiß Zufall dann auch irgendwie. Also
ja.
Malen wird sich vor kaum gedacht haben und jetzt noch den Cetera-Tunnel.
Ja. Sehr blöd gelaufen auf jeden Fall. Ich fand auch, vielleicht, wir sind ja heute mit minimalem Zeitdruck, aber das sieht man der aktuellen Folgenlänge noch gar nicht so an. wir können ja vielleicht mal ein bisschen weiterspringen und gehen mal auf das, also, oder hast du noch was direkt zum Tor?
Nee.
Kann man tatsächlich ganz gut zum anderen, weil Zetti hat bald das Tor die kurze Ecke zuzumachen.
Ja, die Kurzecke muss immer zu, eigentlich, ne? Ich glaube, es ist nicht das Hauptproblem am ganzen Tor, aber ich glaube, kurzes Eck. Ich habe das immer als Pauschalaussage kennengelernt. Kurzes Eck ist Torwart-Eck. Ende.
Und drei Ecken sind ein Elfer. Also,
ne? Genau.
ich sehe das nämlich irgendwie auch so. Ich hätte auch gedacht, dass die Ecke muss halt irgendwie zu sein. Ist halt blöd, wie einfach. Ich meine, natürlich ist Sancho irgendwie ein starker Dribbler, auch wenn er jetzt nicht gerade in der Form seines Lebens ist. Ich finde, das sieht einfach alles ein bisschen zu einfach aus. So, ne? Wie einfach er da vorbeikommt und wie einfach er den einschieben kann. Mit so einem kurzen Abstopper und so einem Tempowechsel ist er dann an Malatini vorbei. weiß ich jetzt nicht, ob das nicht auch jedem anderen von unseren Innenverteidigern so passiert wäre, aber ich finde, das sieht schon ein bisschen zu einfach aus und dann halt auch, dass er den so ins kurze Eck schieben kann, das ja, weiß ich nicht. Finde ich, ist das Tor fällt so einfach und das ist so ein bisschen das, was ich dachte, dass man halt so gegen Dortmund eigentlich 100% da sein muss und das ist halt so eine Situation, wo man es nicht ist. So stark deckt eigentlich Füllkrug gut ab. So das Einzige, was halt wirklich so passieren kann, ist, dass er ins kurze Eck oder irgendwie aufs Tor schieben kann und dann muss der Zetti eigentlich, finde ich, den besser irgendwie parieren. Ja.
Ja, ich finde es aber schon interessant, was mir heute Morgen aufgefallen ist, dass Ganz ist ja eigentlich durch eine relativ gute Chance von Werder entstanden, bei der Jinba dann im Strafraum gestoppt wurde. Ich glaube, irgendjemand hatte noch so einen coolen Lupfer. Also es war eigentlich eine richtig gute Chance, die im letzten Moment gestoppt wurde. Und dann ist es, Schmid hat den Ball und dann finde ich es interessant. Er sieht halt, dass Jinba im Strafraum ist und hinter ihm, ich glaube, es ist noch Süle. Das heißt, wenn Jinba in dem Moment den Ball kriegt, hat er richtig gute Chancen, eine richtig gute Chance zu haben. So. Und ja. In dem Moment, in dem Schmid den Pass spielt, das sieht man in den Highlights tatsächlich, heute Morgen habe ich da so rumgespielt, dass es könnte sein, dass Dennis Aitekin halt durch Zufall im Sichtfeld stand und Schmid dadurch nicht sieht, dass ihm wie Schlotterbeck oder wer das ist, da steht. Und dadurch wirkt Schmieds Pass so unbeholfen, will ich es mal nennen.
Ah.
So schlecht. Genau, und dann ist halt ein plötzlich wahnsinnig schnelles Umschalten. Füllkrug ja auch mega geil. Aber ich glaube, das kennt man eigentlich auch von ihm, wie schnell er den Ball da weiterleiten kann.
Ja.
Brand. Und dann ist halt auch eine Sache, habe ich auch, gucke ich mir gerade von irgendwem anders ab, wo man auch argumentieren könnte, ist es nicht so eine Kontersituation, bei der mit Brand, Sancho, Füllkrug krass starke Angreifer unterwegs sind, es ist viel Tempo drin. Malatini oder andersrum Sancho hat gerade viel Raum vor sich. Malatini ist auf der Seite ganz alleine, relativ unerfahren. Muss Lien vielleicht das Foul ganz klar ziehen gegen Brand, also die gelbe Karte. Fand ich ein okayes Argument. Und dann ist es halt einfach bitter, dass Sancho da so leicht vorbeikommt, aber ich sehe es auch wie du. Das könnte jedem Innenverteidiger passieren. Ja, aber ich finde die Aspekte vorher halt auch super interessant und die ermöglichen halt die ganze Situation erst.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Lien da überhaupt, ich hab das Gefühl gehabt bei den Highlights, dass er immer so einen halben Meter, einen Schritt zu spät ist, um überhaupt das Foul ziehen zu können, weil er kann da ja schon relativ weit laufen. Ich weiß aber nicht, ob es einfach Lien ist, der noch so ein bisschen Abstand versucht zu halten oder nur drängen will oder ob Brandt das einfach immer den einen Schritt doch weiter nach außen geht. Kann ich zumindest aus der Ferne, finde ich, nicht ganz so gut erkennen, wie gut er da das hätte das Foul überhaupt ziehen können. So.
Ja, bin ich mir auch unsicher. Aber also es ist auf jeden Fall so ein Kontergegenstoß, wo ich schon verstehen kann, wenn man da sagt, irgendjemand muss eine gelbe Karte da ziehen.
Ja, genau. Vielleicht passend auch dazu, gelbe Karte bekommen hat an anderer Stelle, haben wir auch gerade schon erwähnt, Schmid. Und das finde ich sehr spannend, weil er jetzt gesperrt ist gegen Union. Samstag 15:30 ist er das Spiel. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich Schmid jetzt noch miteinander, also fand ich auf jeden Fall stark, was er gemacht hat, habe ich trotzdem ein bisschen Bock auf irgendwie ein paar Veränderungen. Und ich weiß, wahrscheinlich wird es nur Bittencourt werden, I don't know, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es doch mal wieder ein Cater schaffen könnte, ein bisschen was zu spielen, I doubt it, aber so, ich hätte halt schon Bock, irgendwie was anderes mal zu sehen, irgendwie auf irgendeine Art. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht was, aber irgendwie so, die Chancen kommen halt nicht mehr so einfach und es ist nicht mal so viel Spielwitz da irgendwie gerade und das, also ich war tatsächlich irgendwie überrascht, als du vorhin über die vergangenen Spiele geredet hast, weil die waren teilweise, zumindest vom Ergebnis her, jetzt ja nicht super schlecht, ne? Man gewinnt gegen Freiburg, gegen Bayern, gegen Köln, gegen Mainz, fehlt dann halt irgendwie gegen Heidenheim, Hoffenheim und Dortmund. Aber so geil gespielt hat man halt in allen Spielen irgendwie nicht. Also das letzte Spiel, wo man wirklich geil gespielt hat, war halt irgendwie Ende Januar gegen Freiburg gefühlt. Vielleicht sogar in echt, nicht nur gefühlte Wahrheit. Aber so, ich hätte halt schon Bock irgendwie auf ein bisschen Veränderungen, auf ein bisschen irgendwie neuen offensiven Spirit. Und vielleicht kommt er jetzt irgendwie rein, auch wenn ich Schmid vielleicht über die Saison hinweg doch einer der eher positiveren Überraschungen ist für mich, aber trotzdem so ein bisschen was anderes drin zu haben. I don't know, vielleicht vielleicht sehen wir da irgendwelche spannenden Veränderungen, auch wenn ich das Ole Werner gerade nicht unbedingt so zutraue.
Naja, also auf jeden Fall eine Veränderung muss es ja geben. Dass
ja, das genau. Gute.
Und, aber vielleicht, also ich hoffe und ich glaube auch ein bisschen dran, muss ich sagen, dass Alvero dafür reinrutscht, weil der eine gute Offensivleistung gezeigt hat im vorangegangenen Spiel. Also gegen Hoffenheim. Das finde ich halt auch spannend, vor allem in Verbindung mit angepassten Standards, wo anscheinend ja auch irgendwie eine Bewegung drin ist. Genau, ganz kurz hätte ich noch gerne deine Meinung apropos gelber Karte über die rote Karte von Sabitzer. Dass du dich gefreut hast, dessen bin ich mir sicher. Ja. Ich meine, das hat das Spiel ja auch, fand ich, also die zweite Halbzeit hätte man ohne vielleicht gar nicht mehr gucken müssen, so wurde es halt nochmal ein Spiel.
Eigentlich. Ja. Ich fange vielleicht von hinten an. Ich fand diese Sabitzer-Aktion, ist ja beim Auswechseln, als er vom Feld gegangen ist, hat er ja nochmal vor der Ostkurve halt auf den Spielstand gezeigt. Aber als Ex-Leipziger und Ex-München-Spieler ist mir das halt, also überrascht mich das nicht so viel, dass er vielleicht doch nicht der sympathischste Fußballer auf der ganzen Welt ist. Ich find's, ist es schon hart, weil er, ich hoffe, ich sehe die Zeitlupe jetzt richtig. Ich finde, er trifft ihn, ich hatte das Gefühl, dass der allererste Kontakt war nicht direkt so mit offener Sohle drauf, sondern eher so ein bisschen so Innenseite Fuß, vielleicht sieht das aber auch, ist doch viel Unterseite auch dabei. Ja, ich finde es in dem ganzen Spieler aufpassen, dass also die Schiedsrichter sollen aufpassen, dass die Spieler halt nicht verletzt werden, das ist offene Sohle gegen Achillessehne, finde ich es okay. Also es ist für mich nicht die aller glasklarste rote Karte, aber ich finde es schon komplett berechtigt, wenn er halt mit offener Sohle eigentlich ohne Chance auf den Ball auf die Achillessehne geht, ist es halt schon rot, auch wenn jetzt vielleicht das von der Intensivität jetzt nicht so super hoch war.
Ja, ich hatte in der Wiederholung auch ein bisschen gedacht, er bleibt, glaube ich, auch mit dem Fuß so ein bisschen an der Hacke von Weiser hängen und dadurch wird es nochmal schlimmer oder so. Mhm. Also dadurch kommt der finale Tritt dann. Aber im Endeffekt hatte ich auch im ganzen Spieltag gab es ja relativ viele Platzverweise gefühlt. Und auch in den letzten Wochen jetzt irgendwie auch wurde öfter mal diskutiert über rote Karten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mehr ist als sonst oder ob mir das halt nur so vorkommt. Aber habe ich auch gedacht, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn irgendwie die Entwicklung ein bisschen dahinter in die Richtung geht, dass mehr darauf geachtet wird, dass alles, was gesundheitsgefährdend ist, wird deutlich härter bestraft.
Ja,
fände ich ganz gut. Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn Sabitzer sich vor der Kurve dann scheiße verhalten hat, ich fand's erfrischend, wie wenig Proteste gegen diese rote Karte erhoben worden sind.
Ja, fand ich auch ganz gut, dass er direkt dann, während er da unten auf dem Boden sitzt, schon so nickt und ist schon so sich bewusst, was er gerade getan hat.
Und auch kein anderer Dortmunder ist völlig empört, Aytekin angelaufen und so. Das fand ich schon, das ist man nicht gewohnt.
Ja, absolut. Sonst noch was, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhrzeit. Sorry, wenn ich hier zum Party-Pooper werden möchte, aber wir sind tatsächlich schon fast bei der 30. Jin Magal mit seinem 6. Saisontor und seinen schönen neuen blonden Haaren. Passwand Dux haben wir schon angesprochen, Schmied legt ihn rüber. Ich möchte jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber auch einmal drin haben, dass wir auch diese Tor gesehen haben und besprochen haben. Nicht nur den Pass davor. Schmied macht das Ast rein, sieht Jinma gut. Der hat genug Platz, um den da ins lange Eck reinzuschieben. Ja, aber das war es dann ja eigentlich auch schon fast. Also kam natürlich, wie gesagt, noch irgendwie eine Chance von Weiser irgendwie rein. Aber ich hatte, wie gesagt, auch nicht so das Gefühl, dass da noch viel kommt. Und so verliert man leider 2-1 gegen Dortmund. Ist auf den 10. Tabellenplatz abgerutscht, aber hat zum Glück noch ein paar Punkte Abstand, weil ja, wie gesagt, alle unten auch verloren haben. Diese Woche geht es am Samstag um 15:30 an die Alte Försterei gegen Union Berlin. Und da sehen wir hoffentlich ein unfassbar geiles Werder Bremen, das alles, was wir heute kritisiert haben, in den Schatten stellen wird und mit offensivem, spritzigen Fußball die wichtigen 3 Punkte holen wird. Aber so super. Also, ich hoffe es mehr, als dass ich wirklich dran glaube, aber solange wir auch irgendwie dreckig gewinnen, ist mir das im Endeffekt auch irgendwie egal.
Apropos sehen, Jovora hat sehr viel vorhergesehen am vergangenen Spieltag. Mit 27 Punkten hat Jovora den Spieltagssieg erreicht. Du hast 17 Punkte bekommen, was ja auch schon richtig stark ist. Danke. Ich habe 19 Punkte erhalten. Auf Platz 1. Oh, ist das spannend dort oben. Es war mal nicht mehr so spannend. Jetzt ist Uli auf Platz 1 mit 315 Punkten. Platz 2 und 3 haben aber schon direkt 313, 312. Dann kommt 311 auf Platz 4. Also oben ist wieder alles offen, wie in der Premier League. wir beide sind so um die 30 herum.
Ja.
Also nein, nein, sowohl als statistisch als auch bei Kicktipp.
Ja, genau. Ja, bald ist es soweit, bald kommt die 3. Naja, egal. Anderes Thema. Sprechen wir unserem Älterwerden-Podcast.
Älterwerden ohne Würde.
Ja, genau.
Wir freuen uns, glaube ich, auf einen Vorbericht zum Ende der Woche hin.
Jo, genau. Und dann bin ich im Urlaub. Mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Ich bin 2 Wochen weg, aber es ist ja auch Länderspielpause. Deswegen, naja, mal gucken. Ihr werdet das alles erfahren, wenn ihr uns weiterhin fleißig hört und abonniert im Podcatcher eures Vertrauens, indem ihr uns auch liebend gerne ein paar Bewertungen dalassen könnt. Das freut uns immer ganz doll und hilft dem Podcast. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.